ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Velomanie.
Die Fahrradwut ist ausgebrochen.
Cyclomania.
Ein Wahn ohnegleichen ist über die Menschheit gekommen.
Das Fahrrad ist ein Kulturfortschritt von größter Tragweite.
Bicycle Craze.
Mit dem Fahrrad bricht eine neue Ära an.
Der Radler ist der erste moderne Mensch.
Auf Plakaten, in Zeitungen und Zeitschriften, in Modeblättern, Vorträgen und Abhandlungen. Um 1900 ist das Fahrrad überall. Es rumort in den Medien, beflügelt Visionen, weckt Spott, schürt Begeisterung, hält Daseinsdeuter auf Trab. Publizisten diskutieren seine sozialen, politischen und philosophischen Potenziale. Ärzte propagieren den medizinischen Nutzen, Künstler erkunden die ästhetische Botschaft, Satiriker prangern Auswüchse an.
Dass kurz vor der Jahrhundertwende in Nordamerika und Europa etwas umgeht, das Zeitgenossen als Fahrradfieber, Fahrradwut wahrnehmen, ist eine Tatsache, bestätigt die Historikerin Anne-Kathrin Ebert. Aber noch lange keine Massenbewegung.
Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, das im städtischen Bürgertum praktiziert und diskutiert wird. Aber das ist natürlich ein ganz beschränktes Milieu. Aber ein sehr eloquentes und auch in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen sich äußerndes Milieu, das darüber nachdenkt.
Ein paar Fin-de-Siècle-Hipster fluten das Feuilleton. Ist das alles? Nein, sagt Anne-Kathrin Ebert, die am Technischen Museum Wien das Ressort Verkehr und Mobilität leitet. Die Sache ist weitaus komplizierter und wurzelt tief in Themen, die den Anbruch der Moderne begleiten.
Also für mich ist das Fahrrad um 1900 tatsächlich ein Kristallisationspunkt verschiedener Diskurse um die Moderne und die Menschen in der Moderne. Für das Leben des Bürgertums ist es tatsächlich eine der wichtigsten Erfindungen, weil es die wichtigsten Aspekte der bürgerlichen Existenz im modernen Kapitalismus verhandelt. Es ist eine Maschine, in der es um Freiheit, um Unabhängigkeit, um Selbstbestimmung, um Individualität geht. Leistung, Geschwindigkeit, Kontrolle, all das ist im Fahrrad. Es ist fast wie ein Prisma, mit dem man die verschiedensten Entwicklungen, Bewegungen, Diskurse um 1900 einfangen und in den Blick nehmen kann.
Dazu müssen zwei Epochenkräfte aufeinandertreffen. Eine kulturell dominante Gesellschaftsschicht, die nach neuen Lebens- und Ausdrucksformen sucht, und eine Technik, die all diese Strömungen aufnimmt. In den 1880ern kommt beides zusammen. In den Städten wird der Radsport zum bürgerlichen Freizeitvergnügen. Radfahrclubs entstehen, Radtouren werden schick, Radrennbahnen locken Zuschauer an. Und England liefert mit dem sogenannten Niederrad eine Maschine, die all das ermöglicht.
Das erste moderne Fahrrad hat eine lange Vorgeschichte. Schon 1817 konstruiert Karl Dreis eine Laufmaschine aus Holz. Sie hat zwei gleich große Räder, einen Lenker, noch keine Pedale. In den 1860er Jahren kommt eine Tretkurbel ans Vorderrad, daraus entwickelt sich um 1870 das Hochrad. Es ist schnell, imposant, aber extrem sturzanfällig. Kurz, kein Gebrauchsvehikel, eher ein akrobatisches Schaustück für Dandys und Selbstdarsteller.
Erst das um 1880 aufkommende Niederrad macht aus dem unfallträchtigen Hochrad ein alltagstaugliches Gefährt. Das Niederrad sieht schon fast aus wie heutige Fahrräder. Es hat einen Stahlrohrrahmen, gleich große Räder, einen Kettenantrieb auf die hintere Achse, die Pedale sitzen tief unter dem Sattel. Damit ist der neue Bautyp zwar besser beherrschbar und sicherer als seine Vorläufer, aber immer noch teuer und hochexklusiv.
Leisten kann sich diesen Luxus nur eine betuchte Elite, die es als Sportgerät nutzt und sich in Cycling-Clubs organisiert. Die rasch vermehrten Vereine kultivieren gepflegte Britishness. Sie zelebrieren das Ideal des viktorianischen Gentlemans, führen Clubfarben und Dresscodes ein, veranstalten Rennen, Ausflüge und gesellige Abende. Dieser sportliche, moderne und zugleich vornehme Anstrich macht gewaltigen Eindruck auf die anglophile Elite des wilhelminischen Kaiserreichs.
Wir können sehen, dass die ersten, die das Fahrrad in Deutschland adaptieren, sich sehr, sehr stark Richtung England orientieren. Sie übernehmen eine bestimmte Kultur, das ist die Club-Kultur. Das sind Vereine, die Sprache ist sehr englisch. Man macht ein Training, man hat Records, man hat Fahrräder, die in Zoll gemessen werden. Also das ist eine ganz nach England hin orientierte technische Sprache und es ist auch eine nach England hin orientierte soziale Sprache.
Wie ihre englischen Vorbilder sind auch die deutschen Clubs mehr als bloße Sportvereine. Sie schaffen Erlebnis- und Kommunikationsräume für ein junges städtisches Milieu, das sich intensiv über den Radsport, über Fahrradmode, Fahrradtechnik, Sporternährung und gemeinsame Touren austauscht.
Geselligkeit, Konsumtipps, Selbstinszenierung. Das erklärt die Oberfläche des frühen Fahrradbooms. Um zu verstehen, warum gerade das Fahrrad wenig später zum Symbol der Moderne wird, müssen wir tiefer bohren. Da geht es um stärkere Antriebskräfte, erklärt Anne-Kathrin Ebert. Alles kreist um Stimmungen, Themen und Lebensentwürfe einer Schwellengeneration.
Wir haben ja um 1900 eine Reihe von Veränderungen. Wir haben unterschiedliche politische Bewegungen, die Frauenbewegung, die Arbeiterbewegung. Wir haben Diskussionen über das Wahlrecht. Wir haben Diskussionen über Selbstbestimmung. Und diese Selbstbestimmung, die mal so als der archimedische Punkt des bürgerlichen Daseins beschrieben wurde, diese Selbstbestimmung inszeniert und vermittelt das Fahrrad in einer Art und Weise, wie das kaum ein anderer Gegenstand in der Zeit vermag.
Der Radler entscheidet selbst, wann, wohin und wie schnell er fährt. Es gibt keine festen Fahrpläne, keine Streckenbindung, keine Bahnhöfe oder Poststationen. In seinem 1900 publizierten Buch Kultur im Alltag begrüßt der Volkskundler Michael Haberland diesen Autonomiegewinn überschwänglich.
Die Emanzipation des Individuums von dem schwerfälligen Gemeinverkehr durch das Fahrrad ist ein Kulturfortschritt von unübersehbarer Tragweite. Wenn man die wichtigste Errungenschaft, welche dem Individuum als solchem das letzte Vierteljahrhundert in irgendeiner Art gebracht hat, bezeichnen sollte, so kann man wohl an nichts anderes denken als an das Fahrrad. Das Rad, die Freiheit des Individuums in der Sphäre des Verkehrs.
Der italienische Medizinprofessor, Anthropologe und Kulturkritiker Paolo Mantegazza geht einen Schritt weiter. 1893 feiert er das Fahrrad in der Zeitschrift L'Etruria als Gegenentwurf zur mechanisierten, unmenschlichen und brutalen Industriewelt, um es am Ende in einer Art mystische Transzendenzmaschine zu verklären.
Es ist der Triumph des menschlichen Gedankens über die Trägheit der Materie. Zwei Räder, die kaum auf dem Boden aufliegen und wie Flügel erscheinen. Dich weit vortragen mit schwindelerregender, berauschender Bewegung, ohne den grausamen Schweiß gepeitschter Tiere und ohne das verhasste Kreischen rauchender Maschinen. Ein Wunder des Gleichgewichts, der Einfachheit, der Leichtigkeit. Ein Maximum an Kraft und ein Minimum an Reibung. Ein Wunder an Geschwindigkeit und Eleganz. Der Mensch, der danach strebt, Engel zu werden und die Erde nicht mehr berührt, das ist der Radfahrer.
Vom Alltag des Kaiserreichs sind Mantegazzas Fahrradhymnen himmelweit entfernt. Die Wirklichkeit lässt den meisten Menschen wenig Raum für metaphysische Verstiegenheiten.
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wandelt sich Deutschland rasant. Vorstädte wuchern, Schlote qualmen, Maschinen stampfen, Stechuhren häckseln Lebenszeit. Die rastlosen Umwälzungen lösen Euphorie, aber auch diffuse Ängste und Beschwerden aus, die in einer neuen Diagnose zusammenfließen.
Neurasthenie ist eine Krankheit der Moderne. Heute würde man sagen, es ist Stress. Es ist eine Reaktion auf Geschwindigkeit, auf die Anforderungen der Moderne, auf die man mit Schlafstörungen, Müdigkeit, Blässe, Verdauungsstörungen reagiert.
Der triste Alltag in stickigen, mörtelgrauen Städten weckt den Ruf nach einer umfassenden Lebensreform. Viele wollen gesünder essen, freier atmen, sich bewegungs- und körpergerecht kleiden, wollen endlich wieder spüren, was Leben wirklich heißt. Also rauf aufs Rad. Hinaus in die Natur.
Doch je mehr Radenthusiasten am Wochenende das Umland heimsuchen, desto gereizter reagiert die Landbevölkerung.
Es kommt zu Konflikten. Es ist immer wieder die Rede von den Bauernjungen, die sich hinter Büschen verstecken und Stöcke in die Speichen reinreichen, um die Radfahrer zum Sturz zu bringen. Es gibt Konflikte mit Fuhrwerken, die mitten auf der Straße stehen. Es gibt Fuhrwerksmenschen, die da mit der Peitsche darauf reagieren. Es gibt Pferde, die sich erschrecken. Es gibt Ochsen, die im Weg stehen. Und das alles wird durchaus handgreiflich und führt auch immer wieder zu Prozessen.
Auch in den Städten knirscht es zunehmend. Fuhrwerke, Handkarren, Pferdetram, Reiter und Fußgänger teilen sich verstopfte Straßen. Ungeübte Radler, die jetzt lautlos, kurvenschneidend Fußgänger und Pferde schreckend mitmischen, verschärfen die angespannte Konkurrenz.
Um den Wildwuchs einzuhegen, führen Städte und Kommunen in den 1890ern eine Führerscheinpflicht ein. Öffentlich radeln darf jetzt nur noch, wer eine polizeiliche Prüfungskommission von seinen Lenk-, Brems- und Ausweichkünsten überzeugen konnte. Vor dieser Herausforderung steht im Juni 1893 auch der Wiener Arzt und Autor Arthur Schnitzler. Den hat der Fin de siècle Blues voll im Griff. Überall Stillstand und Fäulnis. Sprache, Kultur, Religion, Politik. Alles morsch, abgenutzt, verbraucht. Man schaut der Welt beim Welken zu und langweilt sich grausig. Aus diesem Loch muss er raus, dringend. Vielleicht bringt das grad so fesche Fahrrad ein bisserl Schwung in sein verhocktes Leben.
Schnitzler kauft sich ein Rad, nimmt Bicycle-Lektionen, legt die Prüfung ab und mutiert zum absoluten Fahrrad-Nerd. In jeder freien Stunde flitzt er hinaus in den Prater, rollt mit Knickerbocker, Schal und Schiebermütze durch die Donauauen, strampelt in den Wienerwald, radelt nach Südtirol, in die Steiermark, ins Salzkammergut.
Aber wie jedes Fieber will auch das Radelfieber nur eins: möglichst viele anstecken. Und prompt sekiert Schnitzler seinen Freundeskreis mit der Aufforderung, das Radeln zu lernen. Damit er endlich Ruhe gibt, versprechen der Kunstkritiker Hermann Bahr und der Dramatiker Richard Bär Hofmann halbherzig ein gemeinsames Probefahren. Als erster knickt Bahr ein. Lieber Schnitzler, depeschiert er knapp vor dem drohenden Termin, ich habe mir die Geschichte anders überlegt. Lieber nicht. Wenig später trudelt Bär Hofmanns Rückzieher ein, holen's mich bitte nicht zum Bicycle ab. Nicht nur Bahr, auch ich schaudere davor zurück.
Da ist nichts zu machen. Bahr und Bär Hofmann bleiben Stuben- und Kaffeehaushocker. Aber immer mehr überreizte Städter zieht es hinaus ins Grüne. Freilich nicht mit der Eisenbahn oder gar zu Fuß. Etwas moderner darf es für den nervösen Zeitgeist gerne sein. Das Rad kommt diesem Bedürfnis doppelt entgegen. Es bringt gestresste Stadtleute nicht nur rasch und selbstbestimmt ins Grüne. Die Momentfotografie des Radfahrerauges ermöglicht zudem eine neue Art des Sehens, behauptet Michael Haberland, ein österreichischer Volkskundler der Zeit.
Es vollzieht sich hier eine Steigerung und zugleich eine Modifikation des Naturgenusses, die unsere volle Beachtung verdient. Der flüchtige Blick, die Raschheit des Wechsels, die Flucht der Momentbilder im raschen Flug auf dem rollenden Rad, während das Auge unablässig die Bahn kontrolliert – diese neue Art zu schauen bedingt gewissermaßen auch eine neue Ästhetik. Das Weltbild zu Rad ist ein anderes als im Auge des Ruhenden. Ich möchte glauben, dass die Momentfotografie des Radfahrerauges der modernen Art, dem nervösen Geiste der Zeit, völlig entspricht.
Aber da geht noch mehr. Das Fahrrad erzieht nicht nur den Blick. Es ist Lebensschule.
Es gibt bei Emile Zola eine schöne Stelle, wo er eine Figur sagen lässt, wenn ich eine Tochter hätte, dann würde ich sie auf das Fahrrad setzen, weil sie auf dem Fahrrad all das lernt, was man für ein modernes Leben benötigt. Ist zum einen dieses Treten, ja, also das Leisten, das permanent körperlich beschäftigt sein. Andererseits das Lenken, also das voraussehende Steuern und selbstbestimmte auch Auswählen des Weges. Das Fahrrad also als eine Technik, mit der man in besonderer Weise die Herausforderungen der Moderne inszenieren, aber eben auch bewältigen, kontrollieren, bestimmen konnte.
Kurz vor der Jahrhundertwende lädt ein weiterer Aspekt das Fahrrad zusätzlich auf. Mensch und Technik stehen sich nicht länger fremd und feindlich gegenüber. Sie wachsen zusammen.
Gehen, laufen, schwimmen. Lange sind das die einzigen Möglichkeiten, sich aus eigener Kraft fortzubewegen. Für alles andere benötigt der Mensch Tiere, fremde Muskelkraft oder Maschinen. Erst das Fahrrad verändert die Verhältnisse. Es ist eine Maschine, die den Menschen braucht. Eine Maschine, die nichts ohne seinen Willen, nichts ohne seine Kraft vermag. Und so beginnt mit dem Rad die Ära des Nachmaschinenmenschen, schreibt 1897 der Journalist Oskar B. in der Kulturzeitschrift Kunstwart.
Der Radler ist der erste moderne Mensch, der die Überwindung der Maschine erlebt. Kein Hilfeleisten mehr, sondern ein Aufgehen in das Wesen und den Bewegungsmechanismus des Menschen. Es ist ein innerer, kein äußerer mechanischer Prozess, der ihn auf dem Rad hält.
Damit ist das Fahrrad um 1900 endgültig mehr als ein Verkehrsmittel. Es ist die perfekte Verkörperung von Dynamik, Fortschritt und Zukunftseuphorie. Modern ist dabei nicht nur das Fahrrad selbst, sondern auch seine aufregend innovative Inszenierung durch Kunst, Medien und Marketing. Am stärksten verdichtet sich dieser Dreiklang im Rennsport.
Radrennen entfalten um 1900 einen heute kaum mehr nachvollziehbaren Massensog. Schätzungen gehen für die Jahrhundertwende von deutlich mehr als 100 Rennbahnen im gesamten Kaiserreich aus. So ein Velodrom, wie sich die Rennbahnen gern sprachlich aufputzen, ist mehr als eine Sportarena. Als Einzelanlage oder in Vergnügungsparks eingebunden, entwickeln sie sich schnell zu populären Freizeitorten für breite Bevölkerungsschichten. Den Massenzulauf organisiert eine perfekte Vermarktungskette. Lokalblätter bringen Vorberichte, Anzeigen erscheinen, Plakate werben auf Anschlagsäulen, Mauern, in der Straßenbahn.
Für Fahrradfabrikanten sind solche Rennen pures Reklamegold. Ihre wie Stars gefeierten Werksfahrer treten nicht nur gegeneinander an. Hier kämpfen Marken, Reifen, Rahmen, Bremsen, Ketten um Aufmerksamkeit und Käufer. Der Gewinner beweist mehr als Kraft, Können und Ausdauer. Er bestätigt die Überlegenheit von Material, Technik und Marke. Und für den Adrenalinkick sorgen Dramen aus Geschwindigkeit, Ausdauer, Stürzen, Erschöpfung, verbissenen Zweikämpfen, glorreichen Siegen und bitteren Niederlagen.
Die elektrisierende, aufgepeitschte Wettkampfstimmung, der Mix aus Volksfest, Gastronomie, Gefühlsausbrüchen und Wettkampfdramen schlägt auch Plakatkünstler und Werbegrafiker in seinen Bann. Der Maler Henri de Toulouse-Lautrec ist regelrecht fasziniert von der vibrierenden Atmosphäre der Velodrome und Radsporthallen. Fanfaren schmettern, Fahnen wehen, die Fahrer jagen durch steile Kurven, das Publikum springt auf, feuert an, bangt und fiebert mit.
Künstler wie Toulouse-Lautrec setzen die emotionale Hochspannung in packende Bildwelten um. Sie zeigen Körper in Schräglage, kühne Perspektiven, Kraftausbrüche und immer wieder ein ansteckend modernes Lebensgefühl. Als Toulouse-Lautrec 1896 für die Fahrradkette Simpson wirbt, zeigt er kein technisches Produkt. Er malt pralle Muskeln über den Lenker gebeugte Athleten, Dynamik, Kraft, Bewegung, Aufbruch, strotzende Lebendigkeit. Anfangs präsentiert die Fahrradreklame meist drahtige Männerkörper auf, vor oder neben schneidigen Rennmaschinen. Allmählich aber drängen neue Ikonen der Fahrradmoderne in den Vordergrund. Frauen im Sattel, Frauen im Fahrtwind, kraftvoll, elegant und hinreißend selbstbewusst.
Damit führt die Reklameästhetik direkt in die Emanzipationsdebatte der Jahrhundertwende. Was die Werbung als modernen Lifestyle und neuen Frauentyp propagiert, ist auf der Straße eine provokante Revolte gegen etablierte Geschlechterrollen, gegen männliche Bevormundung und Kleidungszwänge.
Das Kleid der Damen der damaligen Zeit muss bis zum Knöchel oder über den Knöchel reichen. Das sind Unmengen an Stoff, der dann aufgeweht wird, wenn man in voller Fahrt einen Hügel hinab saust. Die Damen werden also zu Segeln, die da hinunter gleiten. Es kommt zu einer Diskussion darüber, ob diese langen Kleider überhaupt praktikabel sind fürs Radfahren. Viele Frauen finden nein und wählen jetzt eine Bekleidung, die viel näher an diesem Erlebnis der eigenen Vitalität dran ist, als an den Normen der damaligen Zeit.
Der Rock als Inbegriff sittsamer Weiblichkeit wird zum Hindernis. Korsett, lange Röcke und gebauschte Blusen passen einfach nicht zu Tempo, Fahrtwind und dynamischer Balance. Das Rad verlangt Bewegung und Beweglichkeit. Das Rad verlangt Hosen. Mit steigenden Stückzahlen, sinkenden Preisen und gebrauchten Rädern öffnet sich das Fahrrad allmählich auch für breitere Gesellschaftsschichten. Aus dem Statussymbol wird Schritt für Schritt ein Alltagsfahrzeug für viele.
1900 beginnt sozusagen in der bürgerlichen Radfahrpresse, ich sage jetzt mal, die Panik, dass womöglich auch die Köchin auf dem Fahrrad unterwegs sein könnte. Da gibt es so die ersten Karikaturen, wie sich die Dame des Hauses und das Dienstmädchen, die Köchin, auf dem Rad begegnen. Aber dass da tatsächlich die großen Massen dann auch unterwegs sind, das dauert dann doch noch ein paar Jahrzehnte.
Die Geschichte des Fahrradbooms der Gründerzeit hat ein ganz eigenes Schwerefeld. Den modernen Menschen, der seine Kraft in Freiheit und Bewegung verwandelt.
Da ist die Vorstellung des Körpers als eine Art Maschine, die Energie umwandelt. Diese Vorstellung lässt sich mit dem Fahrrad eigentlich ganz plastisch erleben. Also ich wandle meine Energie in Bewegung um. Ich erlebe, wie ich mit meiner Kraft weit hinausfahre über Steg und Stein. Und ich erlebe, wie ich tiefer atme, wie ich mehr Hunger habe. Also wie einfach mehr Vitalität in die Körper einzieht.
Und dann scheint es einen kurzen Augenblick so, als könne der Mensch mit dem Rad die Fesseln der Schwerkraft abstreifen und aus eigener Kraft in eine humanere Zukunft aufbrechen.
Fahrrad als Kult, Aufbruch und Temporausch in der Moderne. Diese Folge Radiowissen ist von Simon Demmelhuber. Stellt euch vor, ihr seid Anfang 20 und dürft bestimmte Musik nicht hören, bestimmte Bücher nicht lesen und seid eingesperrt im eigenen Land. Achim Neumann ist in der DDR aufgewachsen, hadert mit dem Regime und als 1961 in Berlin die Mauer gebaut wird, steht sein Entschluss fest. Er flieht in den Westen mit einem falschen Pass und hat dann nur einen Gedanken. Christa, seine Freundin. Wie kann er ihr zur Flucht verhelfen? Achim und eine Gruppe junger Männer schmieden einen verrückten Plan. Man könnte doch einen Tunnel unter der Mauer graben. Unser Podcast-Tipp Zeitkapsel erzählt Achims Geschichte. Wie schon in der preisgekrönten ersten Staffel stellen zwei Jugendliche die Fragen. Eva und Josef sind 16 und 17 und damit im selben Alter wie Achim war, als er sich erste Gedanken über die Ungerechtigkeiten in der DDR gemacht hat. Der Podcast Zeitkapsel Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ist ein spannender History-Podcast, bei dem ihr aus den Gesprächen echte Zeitgeschichte erfahrt und eine dramatische Liebesgeschichte noch dazu. Ihr findet alle Folgen von Zeitkapsel in ARD Sounds.